Diesmal speziell mit den Predigten auch etwas mehr erklärend. Und ich will euch mal mit reinnehmen für die, die gar nicht da waren. Wir haben angefangen mit der Frage, was ist eigentlich die Geistestaufe? Und was ist damals Pfingsten passiert? Und warum ist das heute noch wichtig für uns? Und dann habe ich so ein paar Irrtümer aufgeräumt, ein paar Zweifel hoffentlich gelöst und ermutigen können, sich auszustrecken, dem Heiligen Geist zu vertrauen, weil der Heilige Geist ist gesandt von Jesus höchstpersönlich, um hier auf Erden zu wirken, auf alles Fleisch. Und seitdem, seit 2000 Jahren, wirbelt er hier rum. Und man mag vielleicht denken, wieso alles Fleisch, das stimmt auch noch gar nicht. Aber wer hat dich denn zum Glauben geführt? Wer hat dich denn gezogen zum Vaterherz? Wer hat dir denn gezeigt, dass du Sünde hast in deinem Leben? Wer von uns sitzt hier und sagt, naja, das habe ich alles ohne den Heiligen Geist geschafft? Ich war so schlau und habe die Bibel gelesen und dann hat sich das logisch für mich erklärt. Nein, das ist der Heilige Geist, der um dich wirbt, seitdem du auf der Welt bist und schon vorher. Und er dir sagt, ich möchte, dass du den Vater kennst. Ich möchte, dass du erkennst, wie groß Jesus ist und was er am Kreuz für dich getan hat. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes bei jedem Menschen auf dieser Welt. Und manche reagieren, indem sie es ablehnen und sagen, ist nichts für mich, ich bin Atheist oder ich glaube an andere Religionen. Oder es gibt Menschen, die sagen, ich reagiere und merke, da ist ein Gott, der um mich wirbt. Und so ist das der Einstieg. Ja? Der Heilige Geist führt dich zur Bekehrung und in dem Moment, wo du eine Bekehrung erlebst, schenkt er die Wiedergeburt. Und in dem Moment hast du den Heiligen Geist in dir. Das war letzte Woche Thema. Ja, es gibt so drei große Wirkungsbereiche, wo wir den Heiligen Geist erleben. Das eine ist, ich habe den Heiligen Geist in mir und das ist mit deiner Wiedergeburt. Das heißt, du gibst dein Leben Jesus und sagst, Gott, ich glaube an dich. Und in dem Moment schenkt der Heilige Geist diese Wiedergeburt in dir. Das ist gar nicht lösbar voneinander. Wenn du den Namen Jesu angerufen hast, sagst, Jesus, komm, rette mich, schenkt er diese Wiedergeburt und räumt in deinem Leben auf. Beim einen schneller, beim anderen langsamer, so nachdem, wie wir das so hinkriegen mit ihm, wie wir reagieren. Das ist das eine. Das heißt, jeder, der Christ ist, ist wiedergeboren und hat den Heiligen Geist in sich. Und deswegen weißt du auch, dass du einen Papa im Himmel hast, der dich liebt. Das Zweite, was der Heilige Geist tut, das ist die Geistestaufe. Das fing Pfingsten 2000, Jahre Null sozusagen, oder 33, fing das an, dass der Heilige Geist, als Jesus zum Himmel aufgefahren ist und dort auf dem Thron Gottes saß, den Heiligen Geist sandte auf diese Erde. Und dann gab es diese Geistestaufe, Pfingsten, ja, dieses mit den Feuerzungen auf dem Kopf und wo sie anfingen, in anderen Sprachen zu reden. Und wir haben vielmals in der Bibel gelesen, ich habe euch das alles vorgeführt, wo ungefähr 150 Leute, davon ist zumindest das Zeugnis, es waren noch viel, viel mehr, aber das, wir lesen von 150 Zeugnissen, wo Menschen Geistestaufe erlebt haben und das Erste, was sie erlebt haben, als sie die Geistestaufe erlebt haben, war das Sprachengebet. So ist der Geistestaufe ein Wirken, was Gott einfach auf die Erde schickt. Er gießt es aus und wir strecken uns aus und wollen es haben. Dann habe ich euch gezeigt, dass es auch Geisteserfüllung gibt. Und auch gerade eben im Lobpreis haben wir es immer wieder erlebt, wenn wir uns zusammentun, wenn wir Gott anbeten, ob ich das in Sprachen tue oder auf Deutsch oder still, wenn mein Herz sich zu ihm ausrichtet und sich öffnet für seine Gegenwart, dann erlebe ich ein Erfrischtwerden im Heiligen Geist. Und das nennt die Bibel dieses Geisteserfüllung. Ja, das lesen wir bei der Urgemeinde. Sie haben es Pfingsten erlebt und Apostelgeschichte 4 sind sie wieder zusammen und sagen, Herr, wir brauchen mehr von dir. Gib uns Freimütigkeit zu predigen auf den Straßen. Und sie beteten und dann kam der Heilige Geist auf die, die eh schon den Heiligen Geist hatten. Und sie wurden so aufgefüllt, dass sie auf die Straßen gingen und das Evangelium gepredigt haben in Freimütigkeit. So, das ist etwas, was immer wieder geschieht, ja, immer wieder. Das darfst du immer wieder täglich in Anspruch nehmen. Es gibt Leute, die sagen, was soll denn das immer? Wir haben doch das schon gehabt. Ja, wenn du vor 20 Jahren eine Geistestaufe hattest, wunderbar. Aber du brauchst sie heute neu, diese Geisteserfüllung, dieses Frischwerden in seiner Gegenwart. Deswegen ist Lobpreis so wichtig. Und danke, liebes Lobpreisteam. Es war eine sehr wunderbare Zeit in Gottes Gegenwart. Dann habe ich euch über das Sprachengebet aufgeklärt oder ihr wisst es schon alles, aber vielleicht ein paar Fragen beantwortet, die noch im Raum waren. Es gibt diese eine Sprachenrede, wo Paulus immer wieder davon spricht, dass es gerade in 1. Korinther 12, dass es eine Botschaft ist an Menschen. Ja? Das ist eine Botschaft für Menschen. Es hat eine Zielgruppe vor Augen. Da gibt es eine Sprachenrede und jemand, der es auslegt, damit ein Mensch es versteht. Das ist nicht zu Gott, das ist nicht für mich selbst, das ist für einen Menschen, für einen anderen. Und dann gibt es in 1. Korinther 14 diese Sprachenrede, wo Paulus ganz viel darüber spricht, was es mit mir macht, wenn ich in Sprachen rede. Und das ist einfach für mich. Ja? Ich bete in Sprachen, weil es mir gut tut, weil es mich auferbaut, weil es meine Gedanken sortiert, weil es mir Geheimnisse Gottes zugänglich macht, weil es eine Sprache ist, in der ich noch nie gesündigt habe. Eine Sprache, die nie erschöpft ist. Wir haben vorhin auch im Vorgebet gebetet die ganze Zeit. Irgendwann gingen die Worte so ein bisschen aus und dann beteten irgendwann das Gleiche so und dann wiederholten wir die Gebete mehr oder weniger und irgendwann fingen wir an, in Sprachen zu beten und dann zu singen, weil der Lobpreis von oben so schon runterdrang durch die Decke durch, ja, und wir haben einfach in Sprachen gebetet und gesungen und das tat so gut. Das tut mir gut. Das ist wichtig für mich und Paulus sagt, mehr als ich, ihr sollt alle in Sprachen beten. Das ist gut für dich. Und dann habe ich erklärt, warum Paulus sagt, im Gottesdienst macht es wenig Sinn, wenn ich am Mikrofon stehe und die ganze Zeit in Sprachen bete. Weil dafür braucht es eine Auslegung, damit die Menschen, die es hören, die Botschaft verstehen können. Ja, also während der Predigt in Sprachen beten, macht nicht so viel Sinn. Ist gut für mich, aber ihr sitzt dann da und denkt, ja, wann ist er fertig? Vielleicht braucht er eine kleine Dusche zwischendurch. Ja, kann auch sein. Aber wenn ich im Gottesdienst eine Botschaft habe, bitteschön, wenn in Sprachen, damit Auslegung und dann nur 2 oder 3, das reicht. Und nicht alle durcheinander. Also diese Zweifel habe ich hoffentlich ausgeräumt, dass man im Gottesdienst tatsächlich in Sprachen beten darf. Ja? Zweifel weg. Heiliger Geist, komm. Lass es uns einfach erleben. Und jetzt geht's weiter. Ich habe mir vorgenommen, eigentlich alle Geistesgaben heute zu betrachten. Und ich habe gemerkt, ach du meine Güte, ich wollte das Konzept ausdrucken und merke, das sind 15 Seiten. Ich sage, nee, da schicke ich den Hauskreisleitern, die können sich damit dann beschäftigen. Ich reduziere das mal auf die Prophetie. Das reicht für heute. Erstmal vorweg, ja, wir sind geistliche Wesen. Das macht uns die Bibel klar. Du bist ein natürlicher Mensch, schau dich an. Ja, wenn du Fußball gespielt hast, hast du hinterher Rückenschmerzen oder Knieschmerzen. Wenn du zu viel gegessen hast, liegst du mit einem dicken Bauch auf dem Sofa. Du bist ein natürlicher Mensch mit all dem, was dazugehört. Aber du bist auch ein geistlicher Mensch, ein übernatürlicher Mensch. Richtig? Du hast Zugang zur übernatürlichen Welt. Gott hat dir Antennen, Werkzeuge, Sensoren gegeben, dass du mit der übernatürlichen Welt in Verbindung stehen kannst. Es ist jetzt nicht so vorgesehen, dass jetzt jeder so, wie soll ich sagen, Schalter drücken und plötzlich sehen wir alles, was so passiert in der unsichtbaren Welt. Es gibt so ein ganz paar, die haben diese Gabe, aber ob die jetzt wirklich nötig ist, ich weiß nicht. Wahrscheinlich würde uns das alle eher irritieren, wenn wir jetzt hier sehen könnten, wie viele Engel hier im Raum sind. Ich meine, ihr seid alles irgendwie Engel, klar, aber hier sind bestimmt Engel, also ich kann sie nicht sehen. Aber irgendjemand wird vielleicht Engel sehen können hier. Habe ich schon manchmal gehabt, dass Leute auf mich zukommen und sagen, als der Lobpreis war, da stand hier in der Ecke ein großer Engel. Konnte ich sehen. So, oh, schön. Aber bringt euch das was, das dann zu sehen, ist natürlich so. Ja, aber es ist ermutigend zu wissen, wir sind nicht allein hier. Hier sind Engel bei uns im Raum, richtig? Amen. Ist das Quatsch? Nein, das ist Wahrheit. Die sind überall, die sind um dich rum. Mindestens 2. Güte und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Psalm 23. Das sind 2 Engel, die dich umgeben. Aber das ist nicht das Thema heute. Jeder von uns hat die geballte Kraft des Evangeliums in sich. Richtig? Wer hat die geballte Kraft des Evangeliums in sich? Einmal bitte melden. Das sind noch nicht alle. Okay, stelle ich die Frage anders. Wer von euch ist bekehrt? Einmal melden. Dann hast du die geballte Kraft des Evangeliums in dir. Weil du hast diese Wahrheit erkannt. Du hast kapiert, dass das Kreuz dann nicht einfach nur ein christliches Symbol ist. Du hast verstanden, dass da einer für dich gestorben ist und auferstanden ist. Und dass diese Kraft dich gerettet hat aus der Finsternis und dich reingezogen hat ins Reich seiner Herrlichkeit. Und du bist ein Kind, was ewig leben wird in Gottes Gegenwart. Und du bist Teil dieser übernatürlichen Welt. Und dieses Evangelium hat in dir Raum eingenommen. Vielleicht fühlst du das manchmal so nicht so intensiv. Aber es ist trotzdem diese Kleinigkeit, die du spürst, dass das alles wahr ist, was da steht. Das ist diese Kraft, die dich aus der Finsternis ins Licht hineingezogen hat, die dich auferstehen lässt von den Toten, wenn du mal stirbst. Und das bist du schon. Das ist schon alles geregelt. Du bist schon auf der anderen Seite. Und die Kraft ist in dir. Und wir sitzen da und sagen, naja, wir schleppen uns so als Christ irgendwie durchs Leben. Hoffentlich fragen uns nicht so viele, um was ich glaube, sonst wird es peinlich auf der Arbeit. Nein. Und Gott hat uns versprochen, dass er dieses Evangelium, was in uns lebt, mit Zeichen und Wundern bestätigt, sobald wir es rauslassen. Stimmt das? Also Markus 16, Vers 17 und 18 steht das ziemlich deutlich. Ich lese das einmal. Markus 16, Vers 17 und 18. Markus 16. Ich höre gar keine Bibelblätter hier. Ach, das ist ja nun wirklich faul. Also Leute, müsst ihr eure eigene Bibel wühlen und reinschreiben und die könnt ihr nicht mit nach Hause nehmen. So. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Glaubst du?
Ja. Mhm.
In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Schon mal gemacht?
Ja.
Ja, 1, 2, 3. Vielleicht hast du es schon mal gemacht und gar nicht gemerkt. Gott hat dich einfach gebraucht. Sie werden in neuen Sprachen reden. Das ist also wichtig. Das ist ein wichtiges Zeichen, was dir folgen wird, wenn du glaubst. Das ist nicht so für ein paar Sonderchristen, die irgendwie jetzt ganz fromm sein wollen. Nein, das ist eine Grundausstattung für jeden Gläubigen. Das gehört zu dir. Das darfst du haben. Sie werden Schlangen aufheben. Habe ich noch nicht gemacht. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Und das nicht so ein bisschen, ja, mir geht es ein bisschen wohler. Es ist da eine Heilung. Von einer Heilung wird da gesprochen. Es wird ihnen gut gehen. Vorher ging es ihnen schlecht, du legst die Hände auf und betest und es wird ihnen gut gehen. Immer und überall? Nee, leider nicht. Aber immer mehr. Und da haben wir einen gewissen Anteil dran, das an uns zu nehmen und zu sagen, ich glaube das. Die geballte Kraft des Evangeliums will raus und Gott will Zeichen setzen durch dein Leben. Deswegen ist diese Predigt 3 so wichtig. Wir haben in Apostelgeschichte 4, Vers 31 letzte Woche gelesen, dass diese Jünger dort sagten, wir brauchen Freimütigkeit oder Freimut, vielleicht das Modernere davon. Ich brauche Freimut. Ich brauche Freiheit, Mut zu haben. Freien Mut, ein entfesselter Mut. Das ist ein schönes Wort, ne? Wenn so Mut in dir aufsteigt, die entfesselt wird durch den Heiligen Geist, damit wir das leben, was in uns ist. Damit wir diese geballte Kraft des Evangeliums rauslassen. Und ich erlebe uns, mich persönlich, ich kenne das auch aus meinem Leben immer wieder mal, mehr so als Anwälte für Gott, dass wir Gott verteidigen müssten in dieser Welt. Warum er doch nicht immer so wirkt, wie wir das so behaupten oder wie die Bibel das sagt, dass man Gott irgendwie in Schutz nehmen müsste. Man müsste, ja, also eigentlich kann Gott ja heilen, hat er jetzt nicht gemacht, weil wahrscheinlich hat er seine Gründe und wir schauen mal und so. Nein, das ist nicht unser Job. Gott braucht keinen Anwalt, sondern er braucht Menschen, die ihm vertrauen und die freimütig sind, durch den Heiligen Geist freimütig gemacht sind, rauszugehen und das rauszulassen und zu erleben, wie diese Kraft um sich greift. Und ich möchte mal diese Zweifel, die da immer noch rumoren, vielleicht beim einen oder anderen, einfach mal bei den Hörnern packen. Und das eine, was ich immer wieder höre, ist 1. Korinther 13, eine ganz wunderbare Stelle, die nehmen wir gern auch bei Trauung. Hat jemand diesen Trauspruch? Ja, diese vollkommene Liebe. Wunderbar, es ist super. Das hohe Lied der Liebe. Und es hat ist eigentlich ein sehr scharfes Schwert an dieser Stelle. Wo mittendrin in dem ganzen Aufblühen von Geistesgaben, was Paulus da so macht, das aufzubreiten, kommt dieses Schwert rein und sagt, Moment mal, bei all dem muss ich euch eins klar machen. Diese Dinge sind gut und wichtig, aber sie werden irgendwann aufhören. Sie sind irgendwann nicht mehr nötig. Das lesen wir konkret in 1. Korinther 13, Vers 8. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Und jetzt kommen manche wirklich dahin und sagen, siehst du, das steht da ja, also Geistesgaben, das alles hat schon aufgehört. Das gibt es heute gar nicht mehr. Es hat irgendwann mal in den ersten Jahrhunderten nach Christus, vielleicht sogar schon als die Apostel gestorben sind, hat das aufgehört. Es war so die erste Anschubfinanzierung von Jesus. Er sagt, so, der Anfang ist schwer, ich gebe euch mal ein bisschen Bonus. Und wenn ihr dann ins Laufen gekommen seid, wenn der Betrieb läuft, wenn wir so Gemeindestrategien alle drin haben, dann brauchen wir den Heiligen Geist nicht mehr so in diesen Wirkungen. dann reicht das, wenn wir uns alle lieb haben. Aber das stimmt nicht. Ja, und das ist aber bei vielen so ein Argument, dass sie sagen, Geistesgaben existieren heute nicht mehr. Und die, die behaupten, dass sie existieren, die spinnen sich da so ein bisschen was zurecht. Und diese Zweifel sind vielleicht beim einen oder anderen immer noch da. Und die möchte ich mal anpacken. In den Versen 10 bis 12 nennt Paulus hier sehr konkret drei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor diese Dinge aufhören. Die Liebe bleibt, das ist klar, aber diese anderen Dinge werden aufhören. Wenn erstens das Vollendete kommt. Wenn aber das Vollendete kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Das Vollendete. Dann sagen manche, ja, vollendet ist eigentlich so die Reife der Christen und die Gemeinde, so als sie richtig so, als es den Papst gab, war alles gut und das ist alles wichtig und dann haben wir das vollendet und dann brauchen wir das andere nicht mehr. Das andere war so Überbrückungskraft. Aber die Bibel spricht davon, es gibt nur einen, der vollendet ist. Ein einziger ist vollendet. Wer ist das? Und diese Dinge werden aufhören, wenn er wiederkommt. Der Vollendete kommt wieder. Dann brauchen wir keine Prophetien mehr, die sagen, da gibt es einen Jesus. Glaub an ihn. Tu Buße. Wenn er wiederkommt, ist alles nicht mehr nötig, weil dann ist Schicht im Schacht. Dann hat diese Welt keine Chance mehr, sich zu bekehren. Dann muss sie nicht mehr überführt werden von Sünde. Wenn wir ihn sehen, ist die Sache geregelt. Dann ist es vorbei. Dann kommt das Gericht. Zweite Bedingung, die wir lesen. Dann aber, wenn wir von Angesicht zu Angesicht sehen, ja. Manche sagen, ja, wenn wir die Liebe haben, dass wir uns aufrichtig anschauen können, dann brauchen wir diese Geistesgaben nicht mehr. Weil dann sind wir so offen und ehrlich miteinander, dann ist das alles nicht mehr nötig. Und von Angesicht zu Angesicht schauen, ich glaube nicht, dass es da um uns geht, sondern ich glaube, dass es da um Jesus geht. Wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen, dann brauchen wir nicht mehr prophetische Worte und Sprachengebet, das uns so ein bisschen, wie soll ich sagen, hilft dabei, auf ihn zu schauen. Dann brauchen wir nicht mehr das Wirken des Heiligen Geistes, der uns Jesu wunderschöne, sein Gesicht offenbart, seine Augen sehen lässt, zu spüren, er ist Majestät, er ist wunderbar, er ist herrlich. Das brauchen wir dann nicht mehr, weil dann sehen wir ihn ja. Wenn er wiederkommt, dann brauchen wir das nicht mehr. Und der dritte Grund, der oft genannt wird, ja, wenn ich durch und durch erkennen werde. Und das ist auch noch längst nicht. Hat jemand von euch durch und durch erkannt? Irgendwas? Auch nur ein bisschen? Sein Ehepartner? Die Kinder? Nichts davon. Wie die Gemeinde so funktioniert? Jesus? Nein. Wenn er wiederkommt, dann haben wir ihn erkannt, weil dann sehen wir ihn ja. Also ich mache es kurz an den Punkt, es gibt Wichtigeres noch, als diesen Zweifel anzugucken. Das alles wird aufhören. Wir brauchen im Himmel keine Prophetie mehr. Macht das Sinn? Dann sehen wir alles. Brauchen wir keine Sprachenrede mehr, weil dann können wir direkt mit ihm sprechen. Da haben wir keine sündige Sprache mehr. Da können wir direkt mit Gott sprechen. Brauchen wir keine Erkenntnis mehr, weil dann haben wir alles erkannt. Dann sehen wir ihn ja. Dann hört das auf. Und was dann noch übrig bleibt, ist pure Liebe, weil Gott ist Liebe. In der Ewigkeit gibt es nur noch Liebe. Da brauchen wir nicht mal mehr Gnade, die Sünde entmachtet, weil dann ist ja schon alles erledigt. Es gibt dann keine Sünde mehr, es gibt kein Gesetz mehr, es gibt nur noch Liebe, das pure, liebende Herz eines Vaters, was sich für uns geöffnet hat. Und bis dahin dürfen wir so ein bisschen da reinwachsen. Und wir brauchen die Geistesgaben, das zu erkennen. Okay. Also wer da noch zweifelt, dem kann ich das Buch empfehlen. Staunen, dass Gott redet. Kennt ihr das? Staunen, dass Gott redet. Ich schicke es nochmal in die Woche mehr, wie es genau heißt. John Deere heißt er, glaube ich, der Autor. Wunderbares Buch. Geistesgaben. Ich möchte euch mit reinnehmen. In die Geistesgaben, es gibt 1. Korinther 12, werden 9 Geistesgaben aufgelistet und das sind so ein bisschen durcheinander, weiß man nicht so recht, was ist jetzt was genau. Ich habe mal in einer Kinderstunde in einer Vineyard-Gemeinde in Speyer ein Bild gesehen. Das haben die dort den Kindern beigebracht und das fand ich so stark und merkte, das macht total Sinn. Und zwar haben die die neuen Geistesgaben in drei Gruppen geordnet, mit so Kinderbildern und so, ganz toll gemacht. Und das erste ist Reden wie Gott. Die erste Gruppe. Reden wie Gott. Und dazu gehört Prophetie. Und dazu gehört, was denkt ihr? Die Zungenrede und die Auslegung. Da ist eine Botschaft von Gott und er möchte dich gebrauchen, zu reden an seiner Stelle. Das ist auch die wortwörtliche Übersetzung von Prophetie, Prophetia. Ich spreche für jemand anderen. Ich spreche für Gott. An seiner Stelle, zu Menschen. Das soll man vielleicht nicht ganz so hochtrabend aufhängen, sagen, ich spreche jetzt. Ja. So spricht der Herr, Doppelpunkt, Anführungszeichen, unten. Und dann kommt eine Botschaft und das ist alles unanfechtbar und ex cathedra und so weiter. Nein, es ist, wir sind Menschen, aber da ist Gottes Reden mit drin. Da kann man sagen, ich habe den Eindruck, dass Gott dir sagen möchte, Punkt, Punkt, Punkt. Aber dass wir reden für Gott, ja, wir reden wie Gott. Wir können seine Worte sprechen, was er gerne sagen möchte. Und das zweite ist, denken. Denken wie Gott. Und dazu gehört die Gabe der Geisterunterscheidung. Kann kein Mensch lesen, ne? Aber dann steht zumindest dran. Ist ganz wichtig, die Gabe, da komme ich aber heute nicht zu, ist zu viel. Und dann haben wir das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis. Da kommt in mein Wort der Weisheit, in mein Denken kommt plötzlich Gottes Denken hinein. Vielleicht nur kurz dazu, Weisheit, Wort der Weisheit ist nicht jemand, der ganz viel gelesen hat und ganz schlau ist und ganz viel studiert hat und den kannst du auf jedes Thema ansprechen und er rattert dann Wikipedia ab. Sondern ein Wort der Weisheit kann von ganz doofen Leuten kommen, die draußen an der Garderobe nur Quatsch erzählen. Und auf einmal kommt da was, wo du denkst, boah, das berührt mich jetzt aber, das ist jetzt echt von Gott, das war ein Wort der Weisheit, das Gott ihm geschenkt hat. Das kann er mit Kindern machen. Und ich denke manchmal, wie heißt unser Guter? So ein feiner Mann mit der dicken Brille und der Mundharmonika. Hans-Peter. Hans-Peter, nicht Jens-Peter. Das ist ein anderer. Der hat keine Mundharmonika. Hans-Peter, ja, der kann einen Quatsch erzählen. Ja? Du denkst, meine Güte, aber süß. So, und dann redet der und dann fängt er an zu beten. Oder er hat schon manchmal hier so Beiträge gehabt. Und du denkst, boah, das ist jetzt pures Gold, was der sagt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein Wort der Weisheit und der Erkenntnis. Und das dritte, die dritte Gruppe ist Handeln wie Gott. Und dazu gehören natürlich Glaube. Weil Glaube ohne Werke ist tot. Ja? Es ist schön, dass du Glauben hast, aber du hast auch du gehst den nächsten Schritt. Ich gehe einen Glaubensschritt. Ich handle. Heilung. Weil Gott heilt ja. Und er heilt durch dich. Du handelst wie Gott. Und Wunderwirkung. Ich schreibe immer nur Wunder hin. Das müssen wir jetzt detailliert erklären, aber mache ich jetzt nicht. Wunderwirkung ist nicht einfach ein Wunder zu tun. Heilung ist ja auch ein Wunder, sondern es geht um ganz spezielle Dinge, die ich jetzt aber nicht erläutern werde. Vielleicht in einer der nächsten Predigten. Ich möchte heute gezielt auf Prophetie eingehen. Ja, das Wort, ich habe es gesagt, kommt von Prophetia, Prophemie. Das heißt, ich spreche für jemanden. Ich bin ein Bote für jemanden, der eine Botschaft weitergibt. So wie 2. Mose 7, Vers 1, da steht, der Herr sprach zu Mose und Aaron soll dein Prophet sein. Also jetzt Aaron prophetisch zu Mose reden? Nein. Sondern Mose spricht und Aaron gibt es weiter. Das ist also, Aaron ist der Prophet für Mose, der Moses Worte vorträgt vor dem Pharao. Das Gleiche passiert mit uns, wenn wir prophetisch reden, rede ich für Gott. Deswegen müssen wir da auch ein bisschen aufpassen, wie wir reden, wie wir in Menschenleben hineinsprechen. Da sollten wir nicht sehr leichtfertig einfach große wichtige Dinge behaupten, wenn wir uns nicht ganz sicher sind. Aber Ermutigung, all diese Dinge sehr, sehr, sehr gerne. Es gibt einen konkreten Auftrag der neutestamentlichen Prophetie und der ist klar umrissen. 1. Korinther 14, Vers 3 und 4. Da steht, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Das ist also eng, kann man sagen, eigentlich ein seelsorgerlicher Dienst an der Gemeinde. Ich erbaue, ich ermahne und ich tröste. Das Erbauung ist so ein schönes Wort, oikodomeo, das heißt, ich baue ein Haus. Domos ist das Haus und ich baue ein Haus. Sondern wenn jemand prophetisch redet, dann nimmt er ein paar Steine und setzt sie aufeinander und hilft, da was heile zu machen, was noch nicht aufgebaut ist. Das ist ganz schön. Erbaulichkeit, ja, erbaulich, richtig wortwörtlich. Ich werde erbaut, etwas aufgerichtet, etwas gerade gesetzt. In meinem Denken wird wieder was aufgerichtet, was vielleicht zuvor kaputt gegangen ist. An Glaube oder an Sicherheit, an Vertrauen. Der Tempel des Heiligen Geistes soll gebaut werden. Und wir sollen geistlich wachsen. Wir sind ja der Tempel des Heiligen Geistes. Ermahnung, das klingt immer gleich so, oha, aber das kommt auch vor. Das Wort, was hier steht, ist Paraklesis. Ja. Wir wissen, der Paraklet ist der Heilige Geist, der Beistand. Und so ein Zuspruch ist das eigentlich. Ja. Ich spreche dir zu. Ja, da kommt ein prophetisches Wort und dann muss man nicht Angst haben und bibbern, sondern da kommt der Heilige Geist und spricht dir etwas zu. Das ist sehr erbaulich. Es kann auch korrigierend sein, wo ich falsche Gedanken habe. Aber es ist immer so eine erbauende, erbauliche Atmosphäre dabei. Wenn eine Prophetie dich in die Knie bringt und du Angst hast und schlotterst, das gab es im Alten Testament ein paar Mal, wenn ein König so richtig falsch unterwegs war. Im Neuen Testament finden wir das so nicht. Das ist immer was Erbauendes. Also wenn du Angst hast, weil jemand prophetisch zu dir was gesprochen hat, da kannst du sicher sein, du, das lege ich nochmal zur Prüfung beiseite und guck mal auf das, was Gott mir bisher gesagt hat. Und Tröstung. Ja, wir brauchen Trost, offenbar. Der Heilige Geist liebt es, dich zu trösten. Prophetie tröstet dich. Deswegen ist es so wichtig. Wie schade, wenn eine Gemeinde keine Prophetie erlebt. Wie schade, wenn wir dem keinen Raum geben. Und wenn das nur eine Kleinigkeit ist. Ich möchte kurz ein Zeugnis geben von einem Mann, der war kurz davor, sich umzubringen. Und das ist nicht eine Geschichte, die man über fünf Ecken gehört hat. Ich kenne den, in dessen Gemeinde das passiert ist und der hat es mir eins zu eins erzählt. Und dieser Mann hat seinen Job verloren, hat seine Ehe verloren und war total fertig mit der Welt. Und hatte im Handschuhfach eine Pistole liegen und war auf dem Weg irgendwo ins Feld, um sich da einen Kopfschuss zu geben. Hören Kinder zu, ja, ne? Naja. Und dann sagt er auf der Autofahrt dann, Gott, ich gebe dir noch eine einzige Chance. Wenn du mir sagst, dass du mich liebst, dann will ich dir folgen. Und dann fährt er so, sieht er so ein Zeichen, die Gemeinde, denkt, naja, okay, vielleicht ist das ja der Weg. Und geht in diese Gemeinde. In dem Moment, wo er reinkommt, sich hinten hinsetzt, ein Stuhl war noch frei da hinten, kommt ein junges Mädel nach vorne und sagt, ist das erste Mal, dass ich was sage hier und es ist mir auch irgendwie peinlich und ich bibber auch schon und ich sehe auch schon die strengen Blicke der Leute. Aber ich muss es trotzdem sagen, auch wenn das so einfach ist. Ich soll dir sagen, Gott liebt dich und setz dich wieder hin. Und die anderen sagten schon, oh, das war keine Prophetie. Das weiß man doch. Das steht doch überall in der Bibel und das hört man auch jeden Tag in der Kinderstunde. Das war jetzt auch kein prophetisches Wort. Doch. Weil dieser Mann hat das gehört und fing an zu heulen und kam nach vorne und hat sein Leben Jesus gegeben und lebt heute noch. Das ist Prophetie. Tröstung. Und wenn es noch so klein ist, wenn du so ein einfaches Bild hast, ich sehe eine Blume auf der Wiese und Gott sagt dir, meine Sonne wird dir Kraft sein. Keine Ahnung. Dann sag das. Solange es biblisch ist und nicht irgendwie so ganz abgedriftet ist, geben wir es gerne weiter hier vorne. Peter ist der sitzt und prüft oder andere Gottesdienstleiter. Hab die Freiheit. Diese Freiheit wollen wir haben. Ich will eine niedrige Schwelle bewusst haben in der Gemeinde, weil ich habe noch keinen großen Quatsch gehört hier. Es war eigentlich alles wunderbar und manches mehr fruchtbar, manches weniger fruchtbar. Ja, halten wir das doch aus, ist doch nicht schlimm. Und üb zu Hause in deinem Hauskreis, die können dir direkt Feedback geben. Ja, und das letzte Zweck ist Evangelisation. Menschen kommen herein und sind überführt. Wie oft haben wir es erlebt, dass Menschen da sitzen und sie hören ein prophetisches Wort und sagen, boah, Gott hat mich gemeint. Das ist ja krass. und werden überführt und geben ihr Leben Jesus, so wie dieser Mann, was ich gerade erzählt habe. Wie äußert sich Prophetie? Wie erlebe ich das selber persönlich? Also manchmal denkt man, Prophetie muss so ein Blatt mit fertigen Zeilen, so buff, muss das in mein Gehirn kommen und dann muss ich das nur noch vorlesen. Und so eine ganz massive Sache oder so ein Engel mit einer Trompete, der mir ins Ohr trötet und sagt, jetzt steh auf und gib Folgendes weiter. Und du stehst hier mit bibbernden Knien und wartest auf die Inspiration. Nein, so ist Prophetie nicht. Prophetie ist, du bist ein Mensch mit all dem, was du hast, an Gedanken, an Gefühlen, an Fantasien. Und auf einmal spürst du, irgendwas kommt da rein, was irgendwie eine Dringlichkeit kriegt. Irgendwas kommt da in meine Gedanken. Das habe ich nicht gestern im Film gesehen oder im Buch gelesen oder heute Nacht geträumt. Vielleicht das ja auch. Gibt es ja auch prophetische Träume. Sondern das sind Gedanken, die auf einmal hinzukommen. Und irgendwann lernst du diesen Unterschied, ob das deine Gedanken sind oder ob du merkst, das ist der Heilige Geist, der da so einen Samen vielleicht nur pflanzt. Und dann wächst da was auf und du merkst im Lobpreis, irgendwie entsteht da so eine Botschaft. Und lass es mal so sein, dass die Hälfte der Botschaft vielleicht ein bisschen selbstgemacht ist. Ist nicht schlimm, weil der Kern kommt rüber. Der Kern der Botschaft kommt an. Ich habe da schon manchmal gehabt, da habe ich auch so eine einfache Botschaft gehabt und habe gedacht, ja, das kann doch nicht alles sein. Ja, was meinst du denn? Und dann rattert das los und hat man Fantasien und dann denkst du, ja, okay, das könnte das sein. Dann gibst du das weiter. Und da kommt einer auf dich zu und sagt, du, das hat mich total angesprochen. Also die ersten zwei Sätze, den Rest, das passte nicht so. Aber die ersten zwei Sätze, die du gesagt hast, die haben mich angesprochen. Dann, okay, Herr, ich lerne. Nicht so viel draufpacken. Deswegen sagen wir auch immer, sag's ganz kurz, ja, mach keine lange Geschichte draus. Einfach nur den Kern der Botschaft. Das reicht. Das kommt an. Es muss nicht ein komplettes Bild sein. Es muss nicht total eine Geschichte sein, die man verfilmen könnte. Es reicht einfach so eine kleine Botschaft. Ich habe letztes Mal erzählt, abends hatte ich das erzählt. Da haben wir gebetet für eine Frau, die auf einer Bibelschule war, JMEM in Hurlach. Ja, ne? Gibt's da so ein Schloss, ne? In Hurlach von JMEM. Und sie war da zur Jüngerschaftsschule und hat Gott zu ihr gesprochen. Hat sie aber nicht verraten. Und dann kam sie zurück und meinte, könnt ihr mal für mich beten, so am Ende des Jugendabends. Und dann haben wir für sie gebetet und das war das erste Mal, dass ich ein prophetisches Bild hatte. Und ich habe eine Schultasche gesehen. So eine Lehrertasche, nicht eine Schultasche, eine Lehrertasche. Es war für mich klar, das ist eine Lehrertasche. So ein Lederding, was man aufmacht und da sind dann so wie früher. Und das war mir irgendwie so peinlich, dass ich das hinterher nur so ganz leise zu ihr gesagt habe. Du, vielleicht ist es Quatsch, aber ich habe so eine Lehrertasche gesehen. Das ist es. Danke, Herr, weil Gott hatte zu ihr gesagt, ich möchte, dass du als Lehrer anfängst in dieser Schule. Ich möchte dich weiter ausbilden und du sollst hier in dieser JMS in Hurlach als Lehrerin dienen. Und das war für sie der fehlende Punkt. Und ich fühlte mich so blöd dabei. Ich dachte, wo habe ich jetzt diese Schultasche her, diese Lehrertasche? Ich mag Taschen, okay. Habe ich gestern im Internet irgendwie geguckt, nee, habe ich nicht. Keine Ahnung. Und das fühlte sich so normal an. Aber es war irgendwie so ein Funken drin, wo ich merkte, nein, das ist nicht nur meins, das ist nicht nur hier irgendwie. Und dann habe ich das einfach weitergegeben. Ich möchte dich ermutigen, hab Mut zu einfachen Botschaften. Die werden schon reifer werden, die werden schon konkreter und es wird schon mehr Format kriegen, muss es aber gar nicht unbedingt. Da mag es andere für geben, die da loslegen. So, eins, zwei. Da. Gut, wenn man Seitenzahlen draufschreibt. Genau. Manche träumen. Manche träumen tagsüber, manche träumen nachts. Und nicht selten sind das prophetische Träume, entweder für dich selbst oder für die Gemeinde oder für jemand anderen. Hab Mut und gib's weiter. Wir haben Leute in der Gemeinde, die schreiben immer wieder E-Mails und sagen, ich habe einen Traum gehabt. Dann sage ich, oh, das ist wichtig, wir prüfen das. Wenn es Bestätigungen gibt, wir nehmen das ernst, wir nehmen das auf und prüfen das. Es ist so wichtig, wir brauchen prophetische Botschaften aus der Gemeinde. Wir als Ältestenschaft brauchen das. Denkt bloß nicht, wir sind da irgendwie jetzt so total die Holies und haben alles immer prophetisch im Blick. Nein, wir brauchen die Gemeinde. Gebt es weiter, wenn es noch so eine Kleinigkeit ist. Wir müssen das hören. Es ist wichtig. Wichtig für die Gemeindeleitung. Ein weiterer Punkt. Wir lesen in 1. Korinther 14, Vers 32, dass die Geister der Propheten den Propheten untertan sind. Das klingt so ein bisschen schräg, wenn man nicht richtig weiß, wie das auszulegen ist. Manche legen aus, dass der Heilige Geist quasi dem Propheten untertan ist, dass man ihn quasi gebrauchen kann, so jetzt Heiliger Geist, puff, da hinten und auch puff. So ist das nicht gemeint, sondern mein prophetischer Geist ist Gott untertan. Und auch meinem Heiligen Geist, wenn ich eine prophetische Botschaft habe, dann bin ich nicht so ausgenockt und dann komme ich hier in Trance nach vorne und dann habe ich hier eine Botschaft. Ich kann mich hinsetzen, ich kann das bewegen, ich kann das nächste Woche weitergeben. Und manchmal ist es auch gar nicht dran, ist gar nicht schlimm. Das ist nicht so, jetzt hat der Herr gesprochen, alle beiseite, ich habe jetzt hier eine Botschaft und wehe, wenn wir zu lange warten, ist sie weg. Der Strom ist gerade, jetzt ist die Leitung aktiv und ho, ho. Nein, das sind so komische Vorstellungen. Ich kann prophetisches Wort weitergeben oder nicht. Es muss nicht immer sein. Deswegen manchmal haben wir das auch so, dass wir, da kommt eine prophetische Botschaft und du sitzt hier vorne im Gottesdienst und wenn man merkt, da kommt eine starke Richtung rein und da kommen auf einmal dann 5, 6 Leute hinterher und sagen, ich muss das bestätigen, ich habe auch noch was dazu, dann kann man ruhig auch bewusst sagen, du, reicht. Wir haben das jetzt schon sehr deutlich markiert, es muss jetzt nicht noch 5, 6 Bestätigungen geben. Danke, dass wir einmal wissen und sicher gehen können, es hat jetzt hier sein Zentrum, wir müssen jetzt was mitmachen. Muss aber nicht jedes prophetische Wort sofort weitergeben. Paulus sagt ja auch, Sprachenrede mit Auslegung 2, 3 reicht. Wenn noch 10 sein könnten, reichen 2, 3, das Wichtigste wurde gesagt. Bestätigung ist schön, aber nicht immer nötig. Genau. Wir sind Boten, keine Kanäle, keine Marionetten. Wir sind Boten, wir sind Menschen, die hören und geben es weiter. Wir müssen natürlich Prophetie prüfen. Und manchmal wird gesagt, die Gottesdienstleitung müsste noch viel mehr prüfen, ob das auch wirklich alles so richtig ist. Aber ich habe noch nirgendwo gelesen, dass die Gottesdienstleiter prüfen sollen, sondern die es hören, sollen es prüfen. Und das sind alle, die hier sitzen. Jeder muss Antennen entwickeln und prüfen lernen. Wenn das auch noch so ein doller Prophet ist, ja, und du gehst hin und er hat eine prophetische Botschaft für dich, die musst du prüfen. Es kann sein, dass er sich einfach verhört hat. Vielleicht hat er so lange schon gedient und sagt irgendwann nach 3 Stunden Prophetien weitergeben, ich kann nicht mehr. Aber ich mache mal weiter, weil ich ein treuer Knecht bin. Kann sein, dass er Quatsch erzählt hat, weil es ein Mensch ist. Und da musst du das prüfen. Und die Bibel ist da sehr klar, wir sollen prüfen an Gottes Wort. Ja, Römer 12, Vers 6, wenn jemand prophezeit, so sei es dem Glauben gemäß. Ja, mein Glaube ist ja aus der Bibel und es soll dementsprechend, was ich aus der Bibel her auch verstehe. Wenn jemand was völlig anderes dir prophezeit, als was du glaubst, dann prüfst du das. Entweder stellst du fest, Moment mal, mein Glaube ist irgendwie noch zu dünn, ich merke, die Bibel bestätigt das, oder du sagst, das stimmt irgendwie nicht, das passt nicht zu dem, was ich aus der Bibel gelernt habe. Und dann prüfst du das nochmal und fragst vielleicht einen Pastor oder einen Hauskreisleiter und sagst du, was hältst du von der Prophetie? Dann kannst du sagen, ja, nette Gedanken, aber stimmt nicht so mit der Bibel überein, kannst du vergessen. Ja, und dann verachtest du Gott nicht, sondern du prüfst einen Menschen, der etwas gesagt hat. Wie viel Gott da drin ist, musst du selber prüfen. Dann haben wir gesagt, eine Prophetie hat konkreten Auftrag. Ja, es soll ermutigen, erbauen, trösten, zurechtweisen auch. Und wenn es diesem Auftrag nicht gemäß wird, wenn einer daherkommt und sonst was prophezeit und es passt nicht zu diesem Auftrag, den die Prophetie für Gemeinde hat, zur Erbauung, dann kannst du getrost beiseite legen und sagen, das ist nicht für mich. Und da möchte ich nochmal warnen, keiner von euch höre bitte auf prophetische Heiratsvermittlungen. Keiner. Es ist immer Quatsch. Wirklich. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Prophet eine Heirat vermitteln konnte. Das sehen wir im Alten Testament hier und da, so, wo es ganz markant war. Da hat Gott das so geführt, so ganz speziell. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass das gut war. Dann kommen Leute zu mir und sagen, ja, der Kampfprophet hat gesagt, hier im Raum, da ist eine Frau, die hat blonde, lange Haare und der Herr sagt dir so. Und dann guckst du und dann, oh, die ist es. Ach ja, na, ist schon verheiratet. Ja, aber Gott hat doch gesagt. Dann ist es Christiane. Oder? Das ist Quatsch. Das ist echt Quatsch. Bitte. Ich sehe das so. Es gibt auf der Welt eine ganze Menge potenzieller Kandidaten für einen Ehepartner. Und das habe ich Jenny auch gesagt. Ja, ich bin froh, dass ich sie gewählt habe, aber ich hätte auch wahrscheinlich hätte es 1000 andere Frauen auf dieser Welt geben können, die ich hätte heiraten können und ich wäre nicht am Willen Gottes vorbeigelaufen. Versteht ihr? Wenn ich mich entschieden hätte, nach England zu gehen zum Studium, ich hätte da eine wunderbare Frau kennengelernt und sie wäre nicht Jenny gewesen. Und ich hätte sie geheiratet, hätte Gott das doch trotzdem gesegnet, oder? Aber es war in Frankfurt, wo ich da mit blauen Haaren am Schlagzeug saß, in unserer christlichen Rockband. Und sie kommt rein, ich sehe sie. Ja. Sie kam, ich sah, sie siegte. War das jetzt prophetisch? Nein. Aber ich wollte sie. Und sie passte in die Schablone. Christ, ja, glaubt an Jesus so wie ich. Wir haben die gleiche Berufung auf dem Herzen. Und ich finde sie schön. Das passte meine Schablone, also habe ich sie gewählt und Gott sei Dank hat sie mich auch wählen wollen. Also sei entspannt, wenn jemand dir prophetisch was mitgegeben hat, was deine Partnerwahl angeht. Bitte schmeiß das weg, leg das beiseite. Wenn du irgendwann mal dich entschieden hast und du holst es wieder raus und merkst, oh, es passte ja, wunderbar. Und wenn nicht, hab keine Sorge. Okay, prophetische Geldforderungen. Der Herr zeigt mir, in diesem Saal sind 100 Leute, die haben mehr als 20.000 Euro auf dem Konto. Und diese 100 Leute, oder 10 Leute, ist realistischer, dann sagt der Herr, bis zum Monatsende, sonst werde ich dir alles rauben. Kann man machen. Ein paar würden reagieren, das wäre gut fürs Gemeindekonto. Aber habe ich alles miterlebt. Dann war ein großer Saal gebaut worden, da fehlten noch 100.000 D-Mark. Und dann kam irgendwie am Einweihungsgottesdienst, kam dann die Prophetie, hier sind 10 Leute, die haben 10.000 Mark zu spenden. Und Gott ruft dich heute. Heute ist der Tag, wo diese Schuld beglichen wird. Du denkst, boah, das war nicht Prophetie, das war jemand, der nicht vertraut, dass Gott auch so versorgt. Ja, da gibt es noch viele Sachen, worauf man hinweisen will. Ich will aber gar nicht so dramatisch aufziehen, sondern euch ermutigen. Ja? Und ganz praktisch im Gottesdienst, wenn du einen prophetischen Eindruck hast, wie auch immer der sein mag. Du hast vielleicht einen Traum gehabt die Nacht, du hast einen Eindruck, du hast ein Empfinden, du siehst ein Bild vor Augen. Ja, wir sprechen von Gesichte und von Eindrücken und von was man alles haben kann, Filmen, Visionen. Das ist alles das Gleiche. Da ist der Heilige Geist, der in deinen Geist hinein, wo auch immer der ist, in mir einen Impuls gibt. Und du nimmst ihn wahr mit deinen Sinnen, mit deinen Gedanken, deinen Gefühlen. Und dann merkst du, irgendwie passt das und irgendwie, ich glaube, ich muss mal weitergeben. Und dann bist du aufgeregt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist sogar ein gutes Zeichen. Und dann kommst du zu Peter. Oder wer auch immer hier vorne sitzt am schwarzen Tisch. Und sagst, ich habe so einen Eindruck. Und entweder sagt Peter, gut, es passt. Gib's mal bitte weiter. Und dann kommst du, dann gibst es einfach weiter. Wenn du sagst, ich traue mich nicht, sagt Peter, okay, dann mache ich es für dich. Dann setze ich wieder hin. Vielleicht sagt Peter auch du, ist ein super Eindruck. Vielleicht ist der für dich selber. Ich habe nicht den Eindruck, dass er gerade in den Gottesdienst passt. Dann sei dankbar, dass du dich hier nicht blamierst. Und sei nicht verletzt und enttäuscht, wenn du denkst, Mensch, der wollte gar nicht meine Prophetie hören. Vielleicht hat Peter sich ja auch geirrt, kann auch sein. Nicht schlimm, Gott kommt zu seinem Urteil. Ich habe, nicht Urteil, seinem Worten. Ich habe das mal erlebt, ich hatte ein prophetisches Wort in Frankfurt im Gottesdienst und das war ziemlich am Anfang meine Geistesgabenzeit und ich war so aufgeregt und ich habe mich nicht getraut, es weiterzugeben. Ich gehe doch nicht nach vorne da, die gucken dann alle und nachher ist das falsch und und dann war der Lobpreis vorbei und dann sagt der Gottesdienstleiter, hat noch jemand prophetischen Eindruck? Und ich sitze da und denke, oh nee. Ich bin sitzen geblieben und da steht ein anderer auf, geht nach vorne und gibt genau dieses Wort weiter, was ich auf dem Herzen hatte. Und ich habe mich nicht getraut. Also war es Gott wichtig, dass jemand das hört und dann kriegt er das auch hin. Ja, oder derjenige kommt vielleicht später dann zum Gebet nach vorne und du merkst, mein prophetischer Eindruck passt ja. Gott findet seine Wege. Sei da ganz entspannt. Ganz entspannt. Und das Letzte, was ich noch sagen will, Es gibt Menschen, die sind sehr empfindsam. Die haben einfach ausgestreckte Antennen überall. Und sie können eine Atmosphäre im Raum wahrnehmen, spüren Sorgen, Ängste. Das ist auch was Natürliches, was Gott aber auch übernatürlich schenkt. Und manche sind da sehr verschlossen und spüren das gar nicht. Was meint er denn? Keine Ahnung. Und wenn jetzt jemand nach vorne kommt und sagt, ich habe einen Eindruck, das, dann kann das sein, dass das gar nicht unbedingt prophetisch ist, sondern es ist einfach eine Wahrnehmung dessen, was hier gerade stattfindet. Deswegen haben wir es manchmal oft, also öfter mal, dass eine klare prophetische Botschaft im Raum ist und dann kommen 3, 4, 5, 6, 7, die wir uns bestätigen. Und das ist auch schön. Ist auch nicht schlimm. Sehr gut. Aber es muss nicht unbedingt immer Prophetie sein in dem Sinne, sondern es ist ein Wahrnehmen von dem, was man hier so spürt. Und man ist dann vielleicht sehr kreativ und hat dann Gedanken im Kopf. Und ich will dich trotzdem ermutigen, das weiterzugeben, weil du hilfst denen, die gar keine Antenne haben. Und indem du das ausdrückst, bietest du den anderen die Möglichkeit, sich da reinversetzen zu können. Und vielleicht sitzen andere da und sagen dann, naja, also das war jetzt aber keine Prophetie. Kann sein, ist aber nicht schlimm, weil es dient denen, die gerade keinen Zugang finden zu dem, was hier passiert. Lass uns da entspannt sein und offen sein. Also ich glaube, der Heilige Geist möchte so viel mehr prophetisch reden und dich gebrauchen. Manchmal merkst du es gar nicht und du machst es trotzdem. Aber wenn du hier sitzt und hast so Eindrücke, dann will ich dich sehr ermutigen. Komm nach vorne, gib es einfach weiter. Komm auch gern nach dem Gottesdienst zu und sag, ich habe da so einen Eindruck gehabt, ich habe mich nicht getraut. Dann sage ich, ja schade Mensch, hätte total gepasst, komm noch nächste Woche als Bestätigung. Ich möchte jetzt einfach beten und alle bitten aufzustehen und besonders die, die sagen, ich möchte prophetische Rede empfangen. Ich möchte dieses Reden wie Gott, ja, Reden wie Gott, Denken wie Gott, Handeln wie Gott. Ich möchte in diesem Reden wie Gott, ich möchte diese Prophetie bekommen. Dann streck dich aus. Deine Hände ganz bewusst sagen, ich möchte ein Geschenk empfangen, als wenn Gott dir ein Geschenk in deine Hände legt. Und jetzt beten wir einfach gemeinsam und ich mache mich zum Sprecher, dass der Heilige Geist diesen Hunger, der in dir entstanden ist, einfach beantwortet mit einem Geschenk, was er dir in die Hand legt, einem Werkzeug, was er dir in die Hände legt. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du alles in Kontrolle hast, dass du nicht ein wilder Löwe bist, den man irgendwie bändigen muss, wo man Angst haben muss, dass er irgendwas Falsches macht und uns beißt, sondern du bist ein Gentleman, du bist liebevoll, du bist sanft, du bist ermutigend, erbauend. Du bist unser Parakletos, unser Beistand, unser Fürsprecher. Und ich danke dir, Herr, dass du diese Gemeinde noch mehr ausstatten möchtest mit Geistesgaben. Herr, und wir wollen die Gabe der Prophetie noch viel mehr als bisher. Wir wollen eine Vielfalt. Wir wollen Gemeinde bauen. Wir wollen einander dienen. Wir wollen Einblicke bekommen in die unsichtbare Welt. Wir wollen von dir berührt werden, Heiliger Geist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm du jetzt und leg du dieses Werkzeug in die Hand, dieses Werkzeug der Prophetie, sich für einen Sprecher für Gott zu machen. Im Kleinen und im Großen. Sag es Gott in deinen Gedanken, Herr, ich will es. Komm, Heiliger Geist, schenk es mir. Gib mir einen Anfang. Zeig mir, wie das Instrument zu benutzen ist. Schleife es in meiner Hand. Lass mich damit einen guten Umgang erleben. Immer mehr, immer konkreter. Gib mir Gelegenheiten, Herr, es anzuwenden, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Ich bitte dich, Herr, dass du Freimut freisetzt. Das ist dein Werk, Heiliger Geist. Freimut in Jesu Namen. Freimut statt Zweifel. Freimut statt Menschenfurcht. Komm, Heiliger Geist, setz du frei. Jesu Namen. Amen. Wie geht's jetzt weiter? Prüfe. Trainiere. In kleinen Dingen wie im Großen. Prüf beim nächsten Gottesdienst.